Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon Andreas Beckmann. Mehr als ein Vierteljahr lang tobt jetzt schon der Krieg in der Ukraine und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, alle Seiten stellen sich auf zähe Kämpfe ein. Dabei wissen sie, wenn es jemals ein Ende geben sollte, dann muss es eines sein, das in einer diplomatischen Lösung besteht. Ukraines Präsident Zelensky hat das erst kürzlich nochmal klargestellt. Dennoch, die Verhandlungsdelegationen von Russland und der Ukraine haben ihre Gespräche seit April ergebnislos eingestellt. Gleichzeitig rufen aber der französische Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz immer noch regelmäßig in Moskau an, ebenfalls ergebnislos. Verbündete Regierungen wie die von Estland oder Polen sehen in solchen Telefonaten vor allem eine unnötige Aufwertung Putins. Soll man also überhaupt mit dem Regime in Moskau sprechen? Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie und worüber kann man sprechen? Darüber wollen wir heute diskutieren unter dem Titel »Dialog mit Russland – hoffnungslos oder alternativlos?« Als Einstieg haben wir dazu eine kleine Collage zusammengestellt mit Stimmen von Politikerinnen und Diplomaten.
Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine habe ich keine richtige Vorstellung, wie wir da wieder rauskommen sollen.
Putin darf seinen Krieg nicht gewinnen. Und ich bin überzeugt, er wird ihn nicht gewinnen.
Wir müssen auch mit Russland wieder zur Verabredung kommen, selbst wenn wir in der Konfrontation sind. Über Rüstungskontrolle, vertrauensbildende Maßnahmen, Inspektion, da gibt es viele Mittel. Darauf muss Diplomatie vorbereitet sein und sie muss jederzeit bereit sein, auch jetzt zu vermitteln.
Natürlich kann man das Gespräch mit Putin suchen, aber mit der nötigen Distanz. Denn Putin hat ja alle westlichen Gesprächspartner belogen und betrogen. Er hat alle Absprachen zunichte gemacht.
Man darf eine Atommacht nie in eine Lage bringen, aus der es keinen gesichtswahrenden Ausweg mehr gibt. Und ich finde diese Eskalation mit den Waffenlieferungen, ich finde das so unverantwortlich, weil das bedeutet für die Ukraine noch mehr Opfer, noch mehr Zerstörungen, noch mehr Leid. Aber es bedeutet auch für uns eine richtig massive Gefahr.
Diplomatie ist natürlich sehr wichtig, aber diese Telefonate von Präsidenten Macron und Olaf Scholz bringen nichts Neues, als das, dass sie einen neuen Kredit für Präsident Wladimir Putin geben. Also die halten wir absolut für sinnlos.
Die letzte Stimme war übrigens die von Szymon Szynkowski-Welsenk, dem Vizeaußenminister von Polen. Zur Streitkultur haben wir wie immer zwei Gäste eingeladen. Aus Frankfurt am Main ist uns der Historiker Gerd Köhnen zugeschaltet. Er hat sich jahrzehntelang mit der Geschichte der Sowjetunion beschäftigt und auch immer wieder die deutsch-russischen Beziehungen analysiert. Und er hat nicht erst seit Putins Überfall auf die Ukraine im Februar, sondern schon seit der Annexion der Krim vor 8 Jahren mehrfach geschrieben, ein Dialog mit diesem Diktator kann nicht funktionieren. Warum, Herr Köhnen, halten Sie Gespräche mit dem Aggressor Russland für hoffnungslos?
Zum Dialog gehören ja zwei. Ja. Und jetzt hat Putin schon noch einmal eine Schwelle überschritten am 24. Februar. Das wird sich in die Geschichte einschreiben. Und er hat eine völlig einseitige Entscheidung genommen. Und er weiß ja auch, wo die Telefonnummern in Berlin, im Elysee oder in Washington sind oder in Kiew vor allem. Ja. Und er ruft doch nicht an. Also ist das doch ein sehr, sehr einseitiger Dialog.
Aus Hamburg ist uns Regina Heller zugeschaltet. Sie ist Russland-Expertin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Und das A und O der Friedensforschung lautet ja eigentlich seit Jahrzehnten, man muss reden, damit nicht geschossen wird oder im schlimmsten, also im aktuellen Fall, damit das Schießen aufhört. Frau Heller, halten Sie auch in der gegenwärtigen Situation einen Dialog für alternativlos?
Ich würde gar nicht von Dialog sprechen. Ich glaube, der Begriff führt so ein bisschen in die Irre. Da wäre ich ganz bei Herrn Köhnen, denn ein Dialog suggeriert ja immer, dass wir zwei Partner haben, die vielleicht ein gemeinsames Interesse haben und zu einem gemeinsamen Ziel kommen wollen. Und das ist ja in diesem Fall überhaupt nicht gegeben. Ich würde vielleicht eher von Verhandlungen sprechen. Und ja, ich glaube, Verhandlungen sind wichtig und stehen irgendwann vielleicht auch an. Die Frage ist nur, wie, wann und unter welchen Bedingungen. Also ich glaube, wir sehen schon oder wir sind uns alle einig, dass eine seriöse Verhandlungslösung schon wünschenswert wäre, um das Leiden zu beenden, um Tote zu verhindern. Aber ich glaube, dass im Moment das nicht wirklich realistisch ist, weil beide Seiten, sowohl die Ukraine als auch Russland, glauben, den Krieg tatsächlich gewinnen zu können. Und ich glaube, für realistische und seriöse Verhandlungen müssten beide Seiten zu der Erkenntnis kommen, dass die Ziele militärisch nicht zu erreichen sind. Und das haben wir im Moment, in diesem Stadium sind wir einfach noch nicht. Also wir waren schon mal etwas weiter in Istanbul und man hatte den Eindruck, dass beide Seiten schon mal etwas weiter waren. Aber das ist jetzt in den letzten Wochen wieder zunichte gemacht.
Das heißt also dann, wir müssen jetzt abwarten und dem Krieg zuschauen und können eigentlich gar nichts machen?
Ja, wenn die Frage sich an mich richtet, an dann ist es so, dass im Moment die Dinge tatsächlich auf dem Schlachtfeld ausgetragen werden. Das hat aber nun mal als Ausgangsbedingung ja das extreme Faktum, dass Wladimir Putin ja gar nicht klargelegt hat, wo überhaupt irgendeine Grenze dieses Angriffs auf die Ukraine ist. Das ist ja ein Maximalziel, die völlige Vernichtung eines Staates und nicht nur das, sondern die Entukrainisierung der Ukrainer, die russifiziert werden sollen. Das heißt es ja im Klartext. Ja, das ist ein extremes Ziel und die Frage ist doch, wie kann er davon runterkommen? Und die Ukrainer können ja gar nicht im Moment kapitulieren.
Sehen Sie da eine Chance, Frau Heller, wie er da runterkommen kann?
Das ist immer sozusagen diese Vorstellung einer Gesichtswahrung oder Ramp-Off-Möglichkeit, wie man das, Off-Ramp-Möglichkeit, wie man es im Englischen sagt.
Also das heißt, sich vom Kriegsschauplatz zurückziehen oder was heißt Off-Ramp?
Ja, das heißt sozusagen, dass man Putin eine Brücke baut und Angebote macht, die er akzeptieren könnte, dass man ihn entweder lockt und sagt, hier sind Angebote, dafür gehst du mit der Ukraine an den Verhandlungstisch. Oder wir haben eine Situation, in der wir ein militärisches Patt erleben, wo auch Russland sagt, hier geht es nicht mehr weiter. Wir müssen im Grunde über Verhandlungen zu einem Interessensausgleich kommen. Aber was momentan diskutiert wird in der Politik, ist ja diese Frage, was kann man mit Putin sprechen und sollte man ihm irgendwas anbieten? Das ist ja das, was auch kritisiert wird aus den Reihen der osteuropäischen Staaten, die ja sagen, diese Telefonate auch von deutscher Seite, von französischer Seite stark kritisieren und sagen, das geht überhaupt nicht, damit lockt man Putin nicht oder kommt auch zu keiner Erkenntnis, wie man sozusagen in ein Gespräch kommen kann oder was verfangen könnte. Also die Frage ist, gibt es irgendwas, was Putin in Verhandlungen locken könnte? Und das sehe ich im Moment eigentlich auch nicht. Das halte ich für ausgesprochen schwierig, zumal ich auch glaube, dass diese einzelnen Einzeltelefonate, die es da gibt von deutscher Seite, von französischer Seite, das hat ja keinen konzertierten Hintergrund. Da telefoniert mal Deutschland, da telefoniert mal Frankreich, sondern man hat nicht das Gefühl, dass da sozusagen ein Kollektiv von Akteuren dahinter steht, die sich vielleicht abgesprochen haben und wissen, was sie tun. Ich glaube, das wäre vielleicht eher nötig.
Das heißt, wir müssen erstmal untereinander und mit der Ukraine sprechen?
Nein, die Ukraine kann doch nicht übergangen werden. Wir sind Mann, die mit Putin sprechen. Das ist ja schon ein Unding. Die Ukraine ist von Russland überfallen worden und also muss Russland mit der Ukraine reden. Und diese Verhandlungen gibt es ja auch, theoretisch, ja. Aber es sind keine Verhandlungen, weil natürlich Russland ja keinen Millimeter von diesen Maximalzielen zurückweicht und allenfalls, wenn sie bestimmte Zwischenziele erreicht haben, einen Waffenstillstand anbieten werden. Und das wird dann übrigens die Situation sein, wo Russland nämlich genau versuchen wird, den schwarzen Peter der Ukraine zuzuspielen. Die sagt, das können wir nicht annehmen. Ja, wir können eure Eroberung nicht hinnehmen. sondern wir müssen uns das, was ihr geholt habt, mindestens mal seit dem 24. Februar irgendwie zurückholen. Und das ist die Entscheidung erstmal der Ukraine. Und über den Kopf der Ukraine hinweg, dort etwa Gebietskonzessionen, da wird doch ein Südrussland jetzt demnächst gegründet werden. So sieht es doch aus. Ja? Und das etwa quasi anzuerkennen, das ist ein Unding. Und es ist auch unpraktisch, nebenbei gesagt.
Wobei Henry Kissinger vor kurzem in Davos als sehr erfahrener auch Entspannungs- und Abschreckungspolitiker gesagt hat, man müsste Putin zum Beispiel die Krim anbieten, um ihn irgendwo zu locken. Wäre das aus der Sicht der Friedensforschung ein Weg, um, wenn schon kein Dialog, dann Verhandlungen, Gespräche, was auch immer, mit ihm in Gang zu bringen?
Ja, vielleicht als erstes, ich will da Herrn Köhn gar nicht widersprechen. Also ich bin da voll bei ihm, wenn er sagt, man kann die Ukraine nicht übergehen. Das geht nicht. Ich glaube, das ist ein Prinzip, was wir im Grunde im Westen letztlich mittlerweile auch schon internalisiert haben, dass wir nicht über den Kopf der Ukraine hinweg bestimmen können. Das ist ja im Grunde, glaube ich, auch ist ein Konsens, den es in der EU im Westen auch gibt, dass die Ukraine letztlich auch entscheiden muss, wann sie in Verhandlungen tritt, wie sie in Verhandlungen tritt, unter welchen Bedingungen sie in Verhandlungen tritt. Natürlich kann man sich von außen Gedanken machen, weil wir letztlich als Westen ja im Grunde auch in einer Konfliktsituation mit Russland stehen, irgendwie in diesem Konflikt indirekt, will ich mal sagen, mehr oder weniger involviert sind. Und man macht sich von außen natürlich auch seine Gedanken. Aber wie gesagt, das Prinzip, dass die Ukraine das selber bestimmt, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass wir hier aus unterschiedlichen Erfahrungen sprechen. Also wenn Henry Kissinger sagt, wir müssen Russland irgendwas anbieten, dann ist das vielleicht auch die Erfahrung, die Amerika mit der Sowjetunion im Kalten Krieg gemacht hat. Ich erinnere zum Beispiel an die Kuba-Krise, die ja auch ein Kristallisationspunkt, ein gefährlicher Punkt war, wo man gesagt hat, oh, hier könnte es dann auch zu einem Atomkrieg kommen. Und da hat man tatsächlich, da hat Kennedy tatsächlich es geschafft, Khrushchev zu locken mit einem Angebot, also einmal mit der Kombination von einer Drohung und einem Angebot und noch einer geheimen Absprache, die nicht öffentlich gewesen ist und auf die Khrushchev ja offensichtlich dann noch eingegangen ist. Also die Erfahrung der USA ist eine, dass man sagt, ja, man kann vielleicht sozusagen in einer schwierigen Konfliktsituation mit diesem Land, dem historischen Vorgänger, dieses Anlocken, das funktioniert. Und die Erfahrung der osteuropäischen Staaten ist eben eine ganz andere. Die sagen, oh, das geht nur nach hinten los, das ist gefährlich, das kann man nicht machen, weil gibt man Putin einen Finger, nimmt er gleich die ganze Hand und versteht das sozusagen dann als Schwäche und sieht das als Möglichkeitsfenster, um weiterzumachen. Ne? Das ist eine Schwäche, die dann ausgenutzt wird. Ich glaube, hier treffen einfach sehr unterschiedliche Erfahrungshorizonte aufeinander. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass auf der einen Seite wir eben die osteuropäischen Staaten haben, die das sehr, sehr, sehr kritisch sehen und auf der anderen Seite die Staaten wie Deutschland, Frankreich, Italien, die natürlich auch nochmal andere Interessen haben, aber die möglicherweise auch aus dieser Erfahrung des Kalten Kriegs in diesem Erfahrungshorizont, den auch Henry Kissinger jetzt formuliert hat, unterwegs sind. Also das muss man vielleicht auch nochmal differenzieren.
Ich bin auch Deutschland und ich sehe das genauso kritisch. Und zwar deshalb, weil die Bilanz ja katastrophal gewesen ist, auch gerade die von Henry Kissinger. Ja, Henry Kissinger ist einer der Hauptbetreiber des Vietnamkriegs gewesen, der Bombardierung und so weiter. Der Kalte Krieg ist doch nur aus europäischer Perspektive irgendein halbwegs gespanntes, aber friedliches Miteinander gewesen. Da draußen in der Welt war das doch eine Kette von fürchterlichen, auch zum Teil Stellvertreterkriegen. Und Kissinger hatte immer die Vorstellung, ja, die großen Mächte, die regeln das alles oder so. Aber was weiß ich, also er selbst hat da, ob das Chile ist, ob das Indochina ist, eigentlich eine schreckliche Bilanz. Ja? Und woher er als der alte weise Mann herumgereicht wird, ist mir völlig unerfindlich. Ja? Und im Übrigen, jetzt sind wir im 21. Jahrhundert, der ganze Kalte Krieg, zumal aus europäischer Perspektive, ist eine ganz irreführende Sache. Jetzt haben wir es mit einer neuen Irregularität in einer multipolaren Welt zu tun. Und das ist das Spiel, was Putin spielt. Das ist noch viel unberechenbarer als alles, was die Sowjetunion getan hat oder auch die USA zu ihrer Zeit.
Und Putin hat ja auch schon mehrfach sein Wort gebrochen. Er hat ja, oder Russland hat mal die Souveränität, die Integrität der Ukraine anerkannt. Ist dann überhaupt es möglich, ihm oder Russland, seinem Land, nochmal zu vertrauen?
Ja, was heißt, er hat, nein, er will ja gerade alle diese Verträge, die in den 90er Jahren geschlossen worden sind, zwischen eben den beteiligten Ländern des Westens, den ehemaligen Sowjetrepubliken. Alles das ist ja in seiner Perspektive von schwachen Vorgängerregierungen ihnen abgenötigt worden. Und genau das stellt er doch in Frage. Er stellt ja eigentlich alle Abkommen der 90er Jahre in Frage. Russland hat die Ukraine völkerrechtlich in ihren Grenzen anerkannt. Punkt. Ja. Und das versucht er zu revidieren. Das ist aber ein Rückfall in eine Situation der internationalen Irregularität, die katastrophal ist. Und deswegen muss auch dieser Angriff auf die Ukraine tatsächlich, und wenn es sein muss, dann auf dem Schlachtfeld, so brutal das ist, tatsächlich radikal, gründlich frustriert und zurückgeschlagen werden. Und erst dann kann tatsächlich aller Wahrscheinlichkeit nach überhaupt so etwas mindestens wie ein dauerhafter Waffenstillstand oder sogar ein Friedensschluss kommen.
Aber wird einem da nicht Angst und Bange, wenn man das hört?
Ja,
weil
allerdings.
Riskieren wir damit einen Atomkrieg?
Uns wird gedroht damit. Uns wird gedroht damit. Das ist ja auch was Neues. In dieser offensiven Weise damit zu drohen. Also da sitzt diese RT-Chefin Frau Simonyan im Fernsehen und sagt, naja, also dass diese Spezialoperation verloren geht, da wird es wohl eher einen Weltkrieg geben. Und das sagt sie in ganz guter Stimmung. Ich glaube da überhaupt gar nicht dran, dass diese wohlgepemperte Elite dabei ist, sich mit dem Jedi-Schwert selbst zu entleiben. Und auf dem Schlachtfeld haben Atomwaffen übrigens niemals Sinn gemacht, noch nie. Also das sind alles tatsächlich Versuche, uns in die Situation von einer anderen Seite zu stellen, die sich hypnotisieren lassen soll. Die Sache wird on the ground ausgetragen werden und das findet jetzt gerade statt.
Kann eine Friedensforscherin, Regina Heller, kann die da zustimmen oder müssen wir nicht doch gucken, dass wir nicht, wenn Putin auch damit droht, so nah an einen Atomkrieg herankommen?
Naja, das Erste ist vielleicht, dass wenn man den Standpunkt vertritt, das Ganze muss jetzt auf dem Schlachtfeld ausgetragen werden, ist natürlich ist für eine Friedensforscherin natürlich schwierig zu schlucken oder auch schwer mit anzuhören, obgleich ich natürlich auch die ganzen Schwierigkeiten sehe und auch nicht sage, also wir können jetzt mit dem Krieg sofort aufhören. Das ist ja auch nicht meine Position. Aber dadurch kommt man ja in eine Position, in der man dann die ganzen zivilen Opfer also als Kollateralschaden hinnimmt. Und das ist natürlich auch dann auch wieder aus der Friedensforschungsperspektive oder aus der Perspektive der Friedenspraxis eben auch ganz sozusagen eine ganz schwere Position. Ne? Also es ist dann tatsächlich ein Dilemma und die Frage, wie gehen wir dann im Grunde moralisch auch damit um? Und das Zweite, das Risiko, darf ich das nochmal zu Ende führen, dass eines ja, Atomkriegs, das Risiko ist natürlich immer da, wenn man sagen mit einer Atommacht sagen in einer militärischen Auseinandersetzung ist. Und wir sehen auch, und das hat Herr Köhn ja auch gesagt, wir sehen diese sehr teilweise hässliche Rhetorik in den russischen Medien, die ja im Grunde anders als es noch in der Sowjetunion der Fall war, tatsächlich auch über den Einsatz von Atomwaffen spekuliert. Das heißt, ja, wir haben sie, wir müssen sie einsetzen. Das ist sagen, das, was wir in den Medien hören. Das war zu Zeiten der Sowjetunion anders. Da hat man darüber eben nicht gesprochen. Man wusste, dass man sie hat, aber man hat nicht darüber gesprochen. Das hat eben auch eine etwas andere Qualität. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, das ist eine Rhetorik, die soll uns ja Angst machen, die soll uns verunsichern. Und wenn man jetzt ganz faktisch schaut, glaube ich, dass die Ambitionen auf der russischen Seite gegenüber dem Westen so stark zu eskalieren gar nicht so groß sind oder nicht so deutlich sind. Also es gibt ja auch, es gab ja letztens auch die Meldung, dass amerikanische Militärs den Kontakt aufgenommen haben zu russischen. Also es gibt sagen auch Kanäle, die offensichtlich genutzt werden. Atomkrieg, so weit sind wir noch lange nicht und ich glaube auch nicht, dass es so weit kommt. Die Kriterien Sieg und Niederlage, ich glaube, da müssen wir einfach nochmal drüber nachdenken. Also diese absoluten binären Kategorien, ich glaube, das, was wir, wohin wir uns entwickeln, das ist wahrscheinlich ein Abnutzungskrieg. Da wird es keine absoluten Siege und keine absoluten Gewinne geben. Da wird es dann irgendwann vielleicht einen Waffenstillstand geben, aber auch das ist dann sozusagen schon Teil einer Verhandlung und eines Szenarios, wo die Parteien in irgendeiner Weise miteinander in Kontakt treten. Ne?
Natürlich wird irgendwie, je nach Lage, die eine oder die andere Partei dann in einen Waffenstillstand, das wird ein schmutziger Deal sein, ganz sicher, einwilligen. Aber die Frage ist ja, ob es mehr als eine Atempause ist. Und im Übrigen würde ich mir diesen schwarzen Peter so gar nicht zuspielen lassen, dass wir dann an der Schraube drehen und dass das moralisch nicht verantwortlich sei. Wenn diese Abwehrgeschütze jetzt für den Luftraum, die jetzt gerade ja, von Herrn Scholz versprochen worden sind, wenn die zum Beispiel vor zwei Monaten schon geliefert worden wären, dann wären die ukrainischen Städte sehr viel besser geschützt gewesen und es hätte sehr viel weniger Opfer gegeben, wie auch auf dem östlichen Schlachtfeld, wo es jetzt tobt. Die Waffen, die sie jetzt vielleicht in 4 Wochen oder in 6 Wochen bekommen, in ganz anderer Weise ein Patt hätten herbeiführen müssen. Und es muss mindestens ein Patt geben, um überhaupt wieder in Verhandlungen eintreten zu können, weil die Kriegsziele Russlands sind einfach, das muss man sagen, extrem. Und sie tragen wahnhafte Züge. Und das macht es so schwer, über Verhandlungen in einem üblichen Sinne zu sprechen.
Aber das heißt zusammengefasst, also auf absehbare Zeit sind Verhandlungen undenkbar?
Also ich würde sagen, man kann sich auf Verhandlungen vorbereiten. Also man kann überlegen, wenn es zu einer Situation kommt, wenn es zu einem Patt kommt, was sind die Schritte, die dann gegangen werden müssen? Wer können die Akteure sein, die vielleicht auch vermitteln können?
Herr Köhn, ganz kurz, auf absehbare Zeit sehen Sie irgendwo eine Chance, in eine Verhandlung, ein Gespräch, wie auch immer, einzusteigen?
Ja, irgendwelche Gespräche wird es geben. Die gibt es ja sogar auch. Man wird sehen, es ist ein Ziel, was völlig jenseits von allem liegt, was wir in den letzten 50 Jahren in Europa jedenfalls so gesehen haben. Die Vernichtung eines Staates, eines Volkes und Russland ruiniert sich selbst. Und die Unzufriedenheit in Russland steigt sehr wohl über alle diese sicheren Positionen. auf denen Putin angeblich dort aufbaut, daran glaube ich so nicht, sondern ich glaube, unter der Decke wird Russland merken, dass es diese Supermacht, die alles um sich herum regeln könnte und nach ihren Maßen sich einrichten könnte, dass das nicht gehen wird. Und dann wird vielleicht ein gewisser Realitätssinn wieder einziehen. Darauf müssen wir hoffen und warten.
Gut, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Gerd Köhnen, Historiker aus Frankfurt am Main, und Regina Heller, Russland-Expertin am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer für ihre Aufmerksamkeit. Im Programm des Deutschlandfunks geht es gleich weiter mit Kultur heute. Am Mikrofon der Streitkultur verabschiedet sich Andreas Beckmann.